Eine verwickelte Kriegsgeschichte schafft mir neue Feinde. Noch einen Vorfall aus jenen Tagen in der Schule möchte ich erzählen. Ich hatte eine Tante, Schwester meiner Mutter, die um 1920 von Wien nach Scheveningen gekommen war mit ihrer einzigen Tochter. Nach dem Tod meiner Eltern 1931 lebte mein Bruder in einer Wohnung neben der Tante, aß dort, wurde dort wie das eigene Kind sehr gut versorgt. Ich war oft, auch als ich in Rotterdam wohnte und gern am Schabbat, zu Besuch dort. Diese Tante, älteste Tochter meines Großvaters, wurde schon sehr jung Witwe und hat sich dann allein durchs Leben schlagen müssen. In jenen Zeiten war eine junge Witwe, wenn keiner sich ihrer annahm, schlecht gestellt. Sie war oder wurde dadurch eine Frau mit gewissen Merkwürdigkeiten, besonders was Geld betraf. So hatte sie ihre Tochter nach den damaligen Maßstäben im ostjüdischen Leben gut zu verheiraten. Und es war damals in jenen Kreisen nicht an erster Stelle wichtig, ob ein Mädchen nett, häuslich oder hübsch war, sondern wie viel sie an Mitgift in die Ehe brachte. Seinen Status dokumentierte, wer sagen konnte, ich bekam 10.000 Gulden als Mitgift meiner Frau. Wer sich billig verkaufte, taugte nichts, war kein tüchtiger Kaufmann. Als ich in meiner damaligen Position am Institut kein Wort von Mitgift sprach, sondern selber alles zahlte, galt ich in diesen jüdischen Kreisen als ein asozialer Typ. Nun, die Tante wollte ihre Tochter nur einem Mann verkaufen, der die Mitgift auch wert wäre. Nach damaligen Maßstäben musste das ein Doktor sein, also ein Arzt oder ein Rechtsanwalt. Unwichtig, ob er zum Beispiel als wilder Lebemann galt, Hauptsache er hatte den Doktor. Und so sparte sich die Tante durch harte Arbeit, Produktion oder Ankauf von Strickwaren und deren Verkauf ein kleines Kapital zusammen. Die Tochter, Jahrgang 1906, sollte zwischen 1925 und 1928 verheiratet werden. Es war ein liebes, intelligentes Mädchen, 4 Jahre älter als ich. Aber den besten Doktor herauszufinden war eine schwere Aufgabe. Viele Vermittler, die bei Erfolg ihre Prozente kassierten, gingen in der Wohnung in Scheveningen ein und aus. Ein Apotheker wurde abgewiesen. Er brauchte das Geld für eine Apotheke. Das galt nicht als standesgemäß im Gegensatz zu dem Geld für eine Arztpraxis oder eine Kanzlei. Am Ende blieb die Tochter unverheiratet. Ein Mädchen wird auf einmal zu alt. In jenen Kreisen ist man mit 28 Jahren schon eine alte Jungfer, die auf dem Markt keinen Wert mehr darstellt. Das Sparen wurde für diese mir gegenüber sehr liebe Tante zu einer Krankheit. Sie war nicht gerade geizig, aber übertrieben sparsam und vor allem ängstlich besorgt, das Geld könnte ihr gestohlen werden. Als mein Bruder Anfang September 1941 im Lager Mauthausen umkam, übernahm sie sein Lager mit Rauchartikeln, machte es zu Geld und bewahrte seine kleine Wohnungseinrichtung auf. Ich hatte in jenen Tagen andere Sorgen, als mich darum zu kümmern. Der Verlust meines Bruders bedrückte mich sehr und es war nur recht, dass die Tante alles regelte. Ich erhielt von ihr den Erlös aus dem Warenlager, ungefähr 6.000 Gulden und einige Gegenstände aus der Wohnung meines Bruders nahm ich mehr als Pietät in meine Wohnung. Da hatte die Tante, die fortwährend über ihre Geldsachen grübelte, eine Idee. Sie leuchtete mir zuerst gar nicht ein. Ich habe immer Mühe, komplizierten geschäftlichen Schlingen zu folgen. Ich weiß zwar von meinem Volkswirtschaftsstudium her, was Devisen, Bankgarantien, akkreditive Termingeschäfte sind, aber in deren praktischen Manipulationen bin ich Laie. Meine Tante nun sah im Verschwinden meines Bruders und der Todesnachricht, die man am Anfang noch bekam, eine Chance für finanzielle Möglichkeiten. Ihr Plan war, dass ich ihr ein Schriftstück in die Hände spielen sollte, indem ich sie aufforderte, mir allerlei Sachen meines Bruders, Mobiliar und sonstiges, endlich auszuhändigen. Ich hatte von dem wenigen, das da war, das meiste schon erhalten und die Möbel, größtenteils die unserer Eltern, die der Bruder behielt, da ich damals noch keine eigene Wohnung hatte, in dessen Wohnung belassen. Diese Wohnung war durch die Tante einer Untermieterin vermietet worden, selbstverständlich mit meiner stillschweigenden Zustimmung. Dem Plan meiner Tante gemäß sollte meine Anforderung in der Zeit, wenn die Nazis verschwunden wären, als Beweis dafür dienen können, dass ihr Besitz beträchtlich war. Denn sie wollte auch auf dem Briefpapier meines Bruders ein Testament verfertigen, in dem er ihr und ihrer Tochter alles vererbte. Ich nun wäre dann, ihrem Plan gemäß, mit jenem Testament nicht einverstanden und forderte sie auf, alles mir als natürlichem Erben zurückzuerstatten. Es dauerte lange, bis ich das verstand, bei den vielen Sorgen, die ich damals hatte, auch noch an solche Dinge zu denken. Und wenn die Nazis weg wären, wäre die Freiheit doch schon genug, wenn man das nur erlebte. Ich riet der Tante also, mit der Tochter ins Ausland zu fliehen. Ich kannte schon Adressen von Schmugglern, auch von einigermaßen zuverlässigen. Kontakte wurden durch mich hergestellt und sie wollte diese Chance auch wahrnehmen. Umso mehr aber wollte sie für nachher sorgen. Die Verheiratung ihrer Tochter nämlich, dazu würde viel Geld zur Mitgift für einen richtigen Doktor, Arzt oder Advokat gebraucht werden. Während ich ihren Vorschlag, einen Brief an sie zu schreiben, im Trubel der vielen Geschehnisse beinahe vergessen hatte, waren ihre Grübeleien weitergegangen. Eine Nachbarin hatte ihr von einem guten holländischen Inspektor erzählt, der gerne Juden half. Mir waren solche Helfer schon immer verdächtig. Im Allgemeinen verlangten sie für ihre guten Taten ziemlich viel, und es kam öfters vor, dass sie ihre Klientel, wenn sie ihr Geld erhalten hatten, der Gestapo auslieferten. Der Polizeiinspektor, an den meine Tante sich dann auch gewandt hatte, riet ihr, ich solle an die Polizei, und das käme dann zu ihm, einen Brief schreiben, in dem ich sie anzeigte, die Sachen meines Bruders entwendet zu haben. Ein solcher Brief hatte offiziellen Charakter. Die Polizei würde dann ein Protokoll aufnehmen, das nach dem Krieg dann sehr wertvoll sein würde. Erklärungen von ihr oder mir könnten gestellt sein. Aber ein Polizeiprotokoll aufgrund meiner brieflichen Anzeige, das hätte Wert. Ich fand den Gedanken so absurd, dass ich ohne viel Worte ablehnte. Ich machte sie darauf aufmerksam, welche Gefahren solch ein Brief für sie und mich mit sich bringen könnte. Es könnte tödlich sein. Sie beharrte aber darauf, erzählte vom braven, judenfreundlichen holländischen Polizisten, der ihr den Brieftext schon entworfen hatte. Sobald ich den Brief geschickt hätte, würde sie mit der Tochter das Land mit einem Schmuggler verlassen. So ließ ich mich darauf ein. Ich bin nun einmal, scheint es, oft ein dummer Gutmütiger oder ein gutmütiger Dummer. Ich dachte, wenn sie fort ist, und die Gestapo mischte sich ein, kann ich schließlich alle Schuld auf sie schieben. Ob mir das helfen würde, daran wollte ich lieber nicht denken. Einige Stellen im Entwurf des Inspektors, die mir zu grob zu provozieren schienen, änderte ich aber. Und dann habe ich schließlich nach weiteren langen Gesprächen mit Tante und Cousine den Brief abgeschickt. Einige Tage vorher wurden Tante und Tochter über Belgien nach Spanien gebracht. Sie landete nach weiteren Stationen in Portugal und Kuba, schließlich in New York. Schon eine Woche später erhielt ich eine Aufforderung, mich bei der Gestapo zu melden. Ich hatte noch keine Ahnung, in welcher Angelegenheit. Der Brief sollte, wie verabredet, bei der Haager Polizei, bei jenem Inspektor bleiben. Trotz meinem Misstrauen gingen die sich anbietenden braven Helfer, ahnte ich nicht, dass der Aufruf mit jenem Anzeigebrief zu tun haben könnte. Mit ängstlichem Herzen meldete ich mich. Man wusste nie, ob man wieder heil herauskam. Viele tauchten lieber gleich unter, wenn sie ein Versteck hatten. Aber weitaus die meisten hatten bis zum bitteren Ende keines. Bei der Haager Gestapo wurde ich zu einem Herrn Eichenschal. Alle Namen habe ich in diesem Buch geändert, obwohl sie natürlich bekannt sind, geführt. Der gebärdete sich auf alte deutsche Nazi-Art schreiend aufgeregt, wo das alles sei, das ich forderte. In der Wohnung jener verschwundenen Judenweiber sei gar nichts von Wert gefunden worden. Ich hatte es natürlich nicht so schwer, ihm zu sagen, da sähe man wieder einmal, was für böse Frauen das wären, einfach meine rechtmäßige Erbschaft mitzunehmen. Die hätten sie aber auch den Behörden als Judenvermögen abzugeben gehabt, schrie er mich an. Aber klar, ich habe alles gemeldet, deshalb bin ich doch jetzt hier zur Verfügung. Der Nazi war fast gerührt von meiner Ehrlichkeit. Er fing sogar immer, aber schreiend ein Gespräch über das Unrecht an, das die Engländer jetzt Deutschland antäten. Die haben noch keine Ahnung von der neuen Zeit, meinte ich bescheiden. Na, mit ihnen kann man noch ein vernünftiges Gespräch führen. Wenn sie aber erfahren, wo die Damen stecken, sofort hier melden. Die werden dann schon ihr blaues Wunder erleben. Ich sagte gerne zu, denn ich wusste, auch durch den Schmuggler, dass sie inzwischen weit weg waren. Wie aber kam die Geschichte so schnell zu den Nazis? Dass es zwischen der Haager holländischen Polizei und der Gestapo eine perfekte Zusammenarbeit gab, wurde mir erst später klar. Im Moment noch gar nicht. Den Inspektor selbst kannte ich nicht. Seinen Namen aber hatte ich von der Tante gehört und behalten, weil ich Namen und Daten oft gut behalte. Ich hatte nie vor, später einmal Konsequenzen daraus zu ziehen. Das habe ich niemals getan. Mir tat immer nur leid, dass Menschen so sind. Tante und Cousine kamen nach dem Krieg bald nach Scheveningen zurück. Sie bekamen später eine Wohnung in Den Haag und sind, die Tante 93-jährig Ende 1969, die Cousine erst 63 Anfang 1970 kurz nacheinander gestorben. Die Tante führte in den Jahren nach dem Krieg noch Prozesse, um ihre bei den Ariern, Bavarier nannte man diese Leute, versteckten Besitztümer. Das meiste war gestohlen, verloren gegangen und so weiter. Sie hat dann auch Sorgen vor anderem finanziellen Ausmaß gehabt, als dass sie mit jener Sache von 1942 in der Erbschaft meines Bruders etwas unternehmen konnte oder wollte. Die Tatsachen ändern meist alle Pläne, machen sie inhaltlos. Wohl habe ich noch einige Male Briefe für sie schreiben müssen, so zum Beispiel den Steuerbehörden, dass ich ihr Geld geborgt hätte, damit sie weniger Steuern zahlen musste. Oder sie sagte mir, sie hätte angegeben, dass ich sie zum Teil unterstütze. Mir war das alles gleichgültig. Sie hat übrigens nach dem Krieg doch noch alles Gold wiedergefunden, das sie auf einem Friedhof vergraben hatte. Der Friedhofswächter hatte sie dort einmal selbst graben sehen, wie er meiner Frau erzählte. Und sie hat mit ihrer Tochter auch ziemlich gut gelebt. Nur die Verehelichung der Tochter kam eben des Geldes wegen nie zustande. Ich selbst habe noch einmal 1962 in Genf ein Heiratsinserat für sie aufgegeben und mit möglichen Kandidaten für sie verhandelt. Bis zuletzt waren wir als einzige Blutsverwandtschaft mit ihnen auf diese Weise sehr verbunden. Ich erzählte diese lange Geschichte, weil sie typisch ist für jene Zeiten, hauptsächlich aber, weil mir jetzt nach Van Maaswijk eine neue Überraschung aus alter Zeit begegnete. Eines Tages kommt in unser Schulzimmer im Lyzeum Polizei in Zivil, um irgendwas zu fragen. Mich jedenfalls nicht. Da höre ich, wie einer dieser Männer mit Brigadier Bergmann angesprochen wird. Brigadier ist bei der holländischen Polizei ein Unteroffiziersgrad. Nun hieß jener Inspektor meiner Tante auch Bergmann. In meiner Naivität frage ich ihn, ob er aus dem Krieg den Fall einer jüdischen Dame kannte. Ich nannte den Namen meiner Tante und fügte hinzu, dass man nie wusste, wenn man einmal mit der Polizei zu tun hatte, wie schnell das manchmal zu den Deutschen kam. Ob er eine Erklärung wüsste, wie das damals zustande gekommen sei. Ob all diese Dossiers von holländischen Nazis durchgesehen wurden. Ich hatte wirklich den Mann selber in keinem Verdacht. Es hatte sich nur im Laufe der Jahre der Verdacht bei mir mehr und mehr verdichtet, dass es nicht nur Lecks gab, sondern dass ein regelrechter Informationsfluss von der Haager Polizei zur Gestapo existierte. Bergmann sagte nur, und das hätte mich schon warnen müssen, ganz kurz, wie soll ich das wissen? Ich habe immer meine Pflicht getan und ich habe dabei den Juden immer geholfen. Beweis, dass ich jetzt hier bin. Und er ging ohne Gruß weiter. Einige Stunden später kommen zwei Männer in normalem Zivil, also nicht exotische Wildwestfiguren, und fordern mich höflich auf, einen Moment mitzukommen. Wir begeben uns in ein anderes, leeres Klassenzimmer. Und dort werfen sie sich beide auf mich, einer tritt mir heftig in den Unterleib, der andere schlägt mir mit den Fäusten ins Gesicht, in den Hals, in den Magen. Ich gehe zu Boden. Sie treten auf mich, trampeln auf mir herum. Kurz, die SS hatte gute Schüler. Eine ansteckende Krankheit. Währenddessen schreien sie, du hast unseren Brigadier beleidigt. Du wirst von uns liquidiert. Du hast deine Frau und sieben Kinder verraten. Du stehst auf der Liste, auf der super schwarzen Liste. Unser Brigadier hat sein Leben riskiert im Widerstand für die Juden. Was ich im Moment dachte, war, nicht nur die Deutschen waren Nazis. Darin sind sich die Groben aller Völker einig. Der Dr. Mandl vom Judenrat, der van Baarle, der van Maaswyk, dieser Bergmann und hier seine Schläger. Es tat wieder kaum weh. Man ließ mich im leeren Zimmer auf dem Boden liegen. Ich hatte jetzt einen neuen Feind, einen neuen Ängstlichen, dem man alles bedeuten musste, dass ich zumindest für längere Zeit verschwand, wenn nicht überhaupt. Van Maaswyk hat es mir an einem jener Tage auch zugeschrien. Warte nur, wenn du nur einige Jahre sitzt, tut die Vox Populi schon das ihre. Dann wirst du sehen, dann bist du so oder so tot. Das nannten die Nazis gerne richtig Rufmord. Man wird dir niemals ein Wort glauben, weil jeder sagen wird, der rede doch nur, um sich selber freizusprechen. Das tut jeder Verbrecher. Sitzt du nur erst einmal. Wir bereiten alles gut vor, auch deine Juden werden sich wundern, dass ihr großer Helfer auf einmal sitzt mit den Nazis zusammen. Wir können das auch, Propaganda. Jetzt hast du auch noch die Polizei gegen dich. Du hast Brigadier Bergmann beleidigt. Du bist ein geborener Verräter. Erst mich mit deinem Bericht, den haben wir von den Kanadiern herausbekommen, und nun unseren tapferen Bergmann. So ungefähr lauteten die Drohungen. Heute kennt man immer besser die Bedeutung solcher Lügen, kennt die Massenmedien, die fast nur davon leben. Das war die Episode »Eine verwickelte Kriegsgeschichte schafft mir neue Feinde«. Die nächste heißt »Warum ich alle Warnungen missachten sollte«.